Vor 10 Jahren hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel historische Worte gesprochen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Damit meinte die CDU-Politikerin die Herausforderung der neuen Migrationsbewegung nach Deutschland. 10 Jahre später ist die migrationskritische AfD in Umfragen die stärkste Partei des Landes. Die Kommunen sind immer wieder überfordert. Das Straßenbild der Innenstädte hat sich verändert. Europaweit suchen Regierungen nach Wegen, weitere Zuwanderung zu begrenzen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage nach sicheren Herkunftsländern. Wenn ein Zuwanderer Asyl beantragt, wird festgestellt, aus welchem Land er kommt, und das beeinflusst sein Asylverfahren. Über diese sicheren Herkunftsländer hat der Europäische Gerichtshof Anfang August geurteilt. Der EuGH hat die Position der Länder geschwächt und die der Asylbewerber gestärkt. Mehr dazu erfahren wir von Professor Peter Huber. Der Staatsrechtler der LMU München war von 2010 bis 2023 Richter am Bundesverfassungsgericht. Herr Huber, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Über die sicheren Herkunftsländer entscheiden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union selber. Deutschland hat eine andere Liste als Italien. Welche Auswirkungen hat es, wenn ein Land als sicher definiert wird?
Die Unterscheidung zwischen sicheren Herkunftsstaaten und sicheren Drittstaaten ist eine Unterscheidung, die der deutsche verfassungsändernde Gesetzgeber Anfang der 90er Jahre bei der ersten großen Asylkrise erfunden und in das Grundgesetz aufgenommen hat. Man hat dann Anfang der Nullerjahre versucht, im Rahmen des Europarechts und der Harmonisierung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, das da auf die europäische Ebene zu übertragen. Und das bedeutet letztlich, dass Asylansprüche aus Ländern, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, nicht akzeptiert oder nicht anerkennen muss, weil die Betroffenen dort von Verfolgung frei sind. Es ist allerdings auch in Deutschland so, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht zu der nationalen Regelung entschieden, dass es keine freie Gestaltungsmöglichkeit des Gesetzgebers bei uns gibt bei der Frage, wen er als sicheren Herkunftsstaat einstuft. Und so ähnlich ist es auf europäischer Ebene auch. Auf nationaler Ebene gibt es ein Konzept der normativen Vergewisserung, das auch einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. Auf europäischer Ebene überprüft das der Europäische Gerichtshof. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wenn verschiedene Juristen sich über ein Problem beugen, sie zu unterschiedlich nuancierten Ergebnissen kommen können.
Der EuGH hat sich ja nun mit der Frage beschäftigt, wann ein Land als sicheres Land eingestuft werden darf. Da ging es konkret auch um die Frage nach der Sicherheit einzelner Gruppen. Wie interpretieren Sie das Urteil?
Es ist zunächst einmal Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, den Begriff des sicheren Herkunftsstaats in der Richtlinie zu konkretisieren. Wir haben in Deutschland eine lange Debatte um inländische Fluchtalternativen gehabt, ob man auch dann keinen Asylanspruch besitzt, wenn man innerhalb desselben Landes in bestimmten Regionen von Verfolgung frei ist. Aber es ist auch denkbar, dass man das gruppenspezifisch macht, so wie der Europäische Gerichtshof dies getan hat. Ich habe das Urteil so verstanden, dass die Entscheidung der italienischen Regierung auf einer hinreichenden Tatsachengrundlage beruhen muss und nicht einfach mit einem Regierungsdekret, so war das, glaube ich, umgesetzt worden, quasi von oben dekretiert werden kann. Wenn ein Land als sicherer Herkunftsstaat eingestuft werden soll, dann muss das auch in der Wirklichkeit gesättigte Gründe haben.
Und es muss auch für alle Bevölkerungsgruppen zutreffen. Also wenn beispielsweise in dem Land Christen verfolgt werden, kann man es nicht mehr als sicheres Herkunftsland definieren. Ist das korrekt?
Das würde ich so sehen. Ist ja vermutlich auch so. Wenn Sie als Christ in einem bestimmten Land verfolgt werden, haben Sie einen Anspruch auf Asyl, weil das natürlich eine politische Verfolgung darstellt.
Das ist ja der spannende Punkt. Aber es hat ja dann nicht nur Auswirkungen auf die Christen, sondern eben auch auf Andersgläubige oder Muslime, die aus diesen Ländern kommen.
Das stimmt. Das Ergebnis ist aber nur, dass man dann für die konkreten Personen in einem aufwendigeren Verfahren überprüfen muss, ob sie einen Asylanspruch haben oder nicht. Wer in einem muslimischen Land als Christ verfolgt wird, hat vermutlich einen Asylanspruch. Der Moslem, der nicht verfolgt wird, hat keinen Anspruch. Oder vice versa, falls es einen solchen Fall theoretisch gäbe.
Ja, also wenn beispielsweise in Ägypten Christen verfolgt werden, ist das Land ja eigentlich für Muslime sicher. Oder sehe ich das falsch?
Das sehen Sie richtig. Aber deswegen ist Ägypten dann, so verstehe ich den Europäischen Gerichtshof, nicht insgesamt ein Land, bei dem man nicht mehr auf das Asylrecht und die Asylberechtigung gucken muss, sondern man muss sich dann die konkreten Fälle anschauen. Und die würden im Ergebnis dazu führen, dass Christen möglicherweise einen Asylanspruch haben und Moslems eben nicht.
Im Asylverfahren gibt es ja Unterschiede. Also wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt, der hat kein Recht auf Integrationsleistungen und kann auch keine Arbeit aufnehmen. Dementsprechend ist die Definition eines Landes als sicheres Herkunftsland auch abschreckend für Zuwanderer aus diesem Land.
Ja, das ist letztlich der Gedanke, nochmal zurückerinnert an die 90er Jahre. Sichere Dritt- und sichere Herkunftsstaaten sollten dazu führen, dass nicht jeder, der an der Grenze Asyl sagt, auch erstmal das ganze Verfahren durchlaufen kann und dann am Schluss an den Rückführungsschwierigkeiten scheitert, beziehungsweise der Staat daran scheitert, sondern dass man im Vorfeld präventiv eine Reihe von vornherein nicht aussichtsberechtigten gar nicht erst ins Land lässt und in das Asylverfahren übernimmt, das ja auch viel Geld kostet, das bis zu 3 Instanzen umfassen kann und die Sozialleistungen, die Sie angesprochen haben, auch umfasst.
Ägypten und die nordafrikanischen Länder, die sind ja immer so ein Paradebeispiel, wo man sich fragt, wie kommt das jetzt eigentlich? Also in Ägypten haben laut Münchner Merkur 1,6 Millionen Deutsche ihren Urlaub verbracht, allein im vergangenen Jahr. Und Marrakesch in Marokko, das ist weltberühmt. Wenn das Land für Touristen sicher genug ist, dann erklärt es sich für den normalen Bürger möglicherweise nicht, warum das für Ägypter zu unsicher sein soll.
Wenn Sie sich an die Zeit von Fidel Castro in Kuba erinnern, gab es da natürlich Exklaven für Touristen, wo man ganz normal Urlaub machen konnte und trotzdem hat er Regimegegner verfolgt. Der Umstand, dass ein Land sich auch für den Tourismus öffnet und dass Ausländer den innerstaatlichen und innergesellschaftlichen Strukturen nicht ausgesetzt sind, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es dort keine Verfolgung gibt.
Die ganze Sache wird ja noch komplizierter, weil es ja auch möglich ist, in unsichere Herkunftsländer abzuschieben. Können Sie uns erklären, in welchen Fällen das denkbar ist?
Sie können grundsätzlich in jedes Land abschieben, wenn Sie nicht gegen das Refoulement-Verbot verstoßen. Das heißt, den oder die Betroffene in eine Verfolgungssituation abschieben, in die Arme der Häscher, wenn man das bildlich fassen sollte, zurückschieben. Die meisten Länder waren zunächst mal nicht sichere Herkunftsstaaten. Und deswegen ist eigentlich das der Regelfall, dass man nicht in sichere Drittstaaten abschiebt. Es ist halt nur ein bisschen komplizierter. Es erfordert einen höheren Verwaltungsaufwand und eine intensivere gerichtliche Kontrolle. Und natürlich ist auch die Kommunikation zwischen der deutschen Regierung und der deutschen Verwaltung und dem Regime oder der Verwaltung des Aufnahmestaates komplizierter, als wenn es wie etwa mit Tunesien oder anderen Ländern Abkommen gibt.
Ja, vielleicht für unsere Hörer ganz interessant. Also alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten als sicher. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ghana, Senegal, Serbien. Das ist fast eine komplette Aufzählung gewesen. Werden wir mal kurz politisch. Es ist ja das erklärte Ziel von Bundeskanzler Friedrich Merz, die Zuwanderung zu reduzieren. Wäre es dann nicht möglich, einfach eine lange Liste von sicheren Herkunftsstaaten aufzustellen und es dann zur Not in den nächsten Jahren vor dem Bundesverfassungsgericht anfechten zu lassen?
Regierung und Verwaltung sind an Gesetz und Recht gebunden, heißt es im Grundgesetz. Und die müssen zunächst als Erstinterpret der Verfassung sehen, ob das, was sie machen, nach ihrem besten Wissen und Gewissen mit der Verfassung in Übereinstimmung steht. Wenn sie der Meinung sind, das ist der Fall, dürfen sie so handeln, auch mit dem Risiko, dass sie später durch das Bundesverfassungsgericht oder vorher auch durch die Verwaltungsgerichte oder zwischendurch durch den EuGH korrigiert werden. Das gehört zum Rechtsstaat dazu, dass die Gerichte das letzte Wort haben und die Exekutive und die Legislative sozusagen in der Vorhand sind. Was sie nicht machen dürfen und was ein Verfassungsverstoß wäre, wäre sehenden Auges wieder besseres Wissen, eine lange Liste sicherer Herkunftsstaaten zu erstellen und zu sagen, wissen wir zwar, dass da Verfolgung herrscht, aber wir lassen uns jetzt erstmal vor dem Bundesverfassungsgericht vorführen. So läuft es in einem demokratischen Rechtsstaat nicht.
Ich sag mal, es gibt aber auch mögliche Präzedenzfälle für so ein Handeln. Also bei den Corona-Hilfen, die umgewidmet wurden in den Klima- und Transformationsfonds, gab es bereits solche Warnungen. Und Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen, hat danach auch gesagt, da wurden wir jetzt ertappt, das haben wir schon geahnt.
Die Geschichte der Bundesrepublik ist voll von solchen Warnungen. Aber ehrlich gesagt, finden Sie für jede rechtliche Position heute mindestens 2 Juristen, die Sie vertreten. Wenn die Bundesregierung sich auf jede Warnung einließe, die ihr gegenüber in welchem Bereich auch immer ausgesprochen würde, könnte sie den Griffel niederlegen und wäre zum Stillstand verurteilt. Nein, die Verfassungsorgane und die Verwaltung müssen ihren verfassungsrechtlichen und ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen. Und sie müssen das in Orientierung und in bestmöglicher Folgebereitschaft mit dem Recht tun. In der Regel wird es dann auch glatt laufen. Und wenn es zu Diskrepanzen kommt, müssen sie sich durch die Rechtsprechung korrigieren lassen. So ist es im Grunde seit dem allgemeinen preußischen Landrecht und dem Gefahrenbegriff. So funktioniert der Rechtsstaat.
Ich würde Ihnen gerne noch eine generelle Frage zum Abschluss stellen. Sie waren ja Verfassungsrichter in der Zeit der Grenzöffnung oder Grenzoffenhaltung, je nachdem, wie man es gerne sagen möchte. War das Handeln der Regierung Merkel in den Jahren 2014, 15 fortfolgende eigentlich verfassungskonform und konform zu europäischem Recht, beispielsweise den Dublin-Verordnungen?
Darüber sind ja Bibliotheken geschrieben worden und je nach politischem Standpunkt haben die Leute unterschiedliche Auffassungen vertreten. Es gibt jedenfalls eine Reihe von Regelungen, auch der Dublin-Verordnung, die ein Selbsteintrittsrecht der Mitgliedstaaten vorsehen, die es nahelegen, dass es nicht rechtswidrig gewesen ist, was die Bundesregierung damals gemacht hat. Die Frage ist aber auch nicht, ob das rechtswidrig oder rechtmäßig gewesen ist, sondern die Frage ist, ob sie etwas anderes hätte tun können und ob das auch rechtmäßig gewesen wäre. Da denke ich, wie die meisten meiner Kollegen, dass natürlich auch eine Schließung der Grenzen, Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen nach Artikel 72 AGV oder Ähnliches in Betracht gekommen wäre. Das wollte die damalige Bundesregierung nicht und hat halt die politischen Konsequenzen zu tragen oder das Land hat die politischen Konsequenzen dieser Entscheidung zu tragen. Aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt eine Frage der Rechtmäßigkeit und der Rechtswidrigkeit. Wir hatten auch einen Antrag der AfD im Senat, der die Rechtswidrigkeit dieser Nichtschließung der Grenzen festgestellt haben wollte. Dazu konnte sich das Verfassungsgericht oder unser Senat nicht durchringen.
Der Europäische Gerichtshof hat Anfang August ein Urteil zu sicheren Herkunftsstaaten gesprochen. Das war der Anlass unseres Gesprächs mit Professor Peter Huber, Staatsrechtler der LMU München und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.